Moin moin und herzlich willkommen bei Filmpalava. Wir haben heute eine wilde Fragerunde für euch und wir klären unter anderem, welches Tierwesen aus einem Film wir sofort als Haustier aufnehmen würden und welcher Filmstar unser erster Crush war. Wir wünschen euch ganz viel Spaß und Intro ab.
Okay, let's face facts. I know what you're thinking. But it doesn't make any sense.
You're safer here than any place else. Now just lock yourself in and keep quiet.
Just listen.
Filmpalava.
Ganz herzlich willkommen bei einer neuen Runde Filmpalava. Wieder eine wilde Fragerunde, neun spannende Fragen warten auf euch. Wir haben mittelmäßig bis gute Antworten, würde ich mal behaupten.
Großartige Antworten, würde ich behaupten.
Großartige Antworten.
Ohne eure Antworten zu kennen, würde ich sagen, die Antworten sind großartig.
Niklas, wenn du es so sagst, dann frage ich dich mal direkt, was ist das coolste Outfit aus Film oder Serie?
Ja, seid mir da. Und jetzt könnt ihr euch auf großartige Antworten freuen. Direkt mit einer Frage reingestartet, wo man viel überlegen konnte. Aber tatsächlich bin ich da zu einem Favorite von mir direkt tendiert. Und zwar liebe ich das Kostümdesign in House of the Dragon und in natürlich Game of Thrones. Und ich fand immer, das coolste Outfit da hatte Oberyn Martell. Also die Red Viper. Mhm. Die hatte immer so ein, meistens in Gelbtönen, aber so ein fast schon kleidartigen Samtanzug so mit so einem Schlitz hier. Ich fand immer, das sah einfach perfekt aus, also sah super stylisch aus. Sind nicht meine Farben, also Gelb ist nicht so mein Ding. Eher so Sumpfgrün oder Schwarz würde ich benötigen. Aber das finde ich so das coolste Outfit, irgendwie, wo ich immer dachte so, damn, wenn man damit so rumlaufen könnte, ohne komplett ausgelacht zu werden und wenn man sich's leisten könnte, dann würde ich, glaube ich, so rumlaufen, eventuell, anstatt mit einem schwarzen T-Shirt. Aber deswegen finde ich, Oberyn Martell sah immer sau cool aus. Das ist für mich eines der coolsten Outfits ever.
Kann ich sehr gut nachvollziehen. Sumpfgrün, da habe ich aber die Rückfrage. Wie viele sumpfgrüne Dinge hast du? Und warum
mehrere.
Sumpfgrün?
Ja, also sumpfgrün sage ich nur, weil ich habe in meinen sag ich mal, eigentlich braunen Augen so ein bisschen dreckiges Sumpfgrün drin. Und irgendjemand hat mir mal gesagt, dass es dann logisch ist, dass man sich Klamotten in der Farbe holen sollte, weil das dann harmoniert.
Ja.
Und deswegen Sumpfgrün.
Okay.
Und ich habe tatsächlich eine sumpfgrüne Jacke, wie du vielleicht weißt.
Und, ja, das mag sein, aber insgesamt ist die Tendenz schon eher schwarz.
Ja, ich habe eigentlich nur schwarze Sachen.
Also nicht an den Pupillen orientiert.
Aber wenn sie nicht schwarz sind, sind sie meistens sumpfgrün oder dunkelblau. Deswegen,
ja. Marcel, hast du ein blaues Outfit, was du uns jetzt hier pitchen kannst?
Nee, leider nicht. Aber ich habe die Frage auch etwas an, ja, wobei gar nicht so viel anders aufgenommen. Ich dachte nämlich auch so, okay, was für mich ein Kostüm, was so per Definition cool ist. Und ich habe dann mich für, ich sag mal, Klassiker entschieden. Das Kostüm, was so ein bisschen die Anfang 2000er Jahre geprägt hat, ist natürlich der Mantel aus Matrix.
Oh.
Die langen, schwarzen Matrix-Mäntel, ja. Die man jetzt heutzutage, weiß ich nicht mehr, ob das noch so. Aber ich finde wirklich, die haben da zu dem Zeitpunkt, liefen viele mit diesen langen schwarzen Mänteln rum. Das hatte so ein bisschen so ein ja, ikonischen Stil, wär's vielleicht übertrieben, aber das hatte schon so ein bisschen Auswirkungen auf die reale Klamottenwahl einiger Personen. Und deswegen habe ich mich für den Matrix-Mantel entschieden. Nicht, weil ich jetzt sagen würde, es ist wirklich das coolste Kostüm, was jemals gemacht wurde, aber es war so der Ausdruck von Coolness in diesem Film irgendwie. Und deswegen habe ich den genommen.
Das stimmt. Also im Rahmen vom Film war das auf jeden Fall cool. Und da würde ich halt sagen, da sind halt viele oder einige Leute diesen Schritt gegangen und haben gesagt, okay, im Film ist das super cool. Das trage ich jetzt im Real Life. Mhm. Und da muss ich sagen, wenn ich sowas auf der Straße sehe, ist es halt häufiger dann auch so mittelcool.
Also, ja, so mittel bis so metalcool.
Metal, ja, obwohl das kann wieder in den richtigen Kontext ganz wieder richtig gut passen, ja.
Hattest du mal so einen Mantel, Marcel?
Nee, so einen nicht, nee. Ich mag generell längere Mäntel, das schon, aber so einen längeren Ledermantel, der Schritt war mir dann doch zu gewagt.
Ledermantel ist halt auch echt direkt ein Statement, ne? Also das ist wirklich...
Ja, ja.
Ich meine, kann cool sein und im Endeffekt soll jeder tragen, wo er Bock drauf hat.
Auf jeden Fall.
Also laufe ich demnächst rum wie obere Matte.
Ich freue mich richtig drauf.
In Sumpfgrün.
In Sumpfgrün, selbstverständlich. Ich kann mich aber zumindest dem langen Mantel in gewisser Weise anschließen und ich habe, glaube ich, auch jetzt keine so unfassbar kreative Antwort, aber ich gehe Richtung Peaky Blinders, das tolle Outfit von Tommy Shelby. Also insgesamt dieser 20er, 30er Jahresstil mit diesen coolen Schirmmützen, da hast du hier noch irgendwie so eine Taschenuhr und sowas hängen, das sieht einfach unfassbar cool aus. Und hin und wieder sieht man mal auch jetzt Leute, die so rumlaufen in so einem gewissen Stil. Ich habe sogar nachgeguckt, es gibt schon so extra eigene Modeseiten, wo du nur Tommy Shelby Outfits und sowas kaufen kannst. Also das ist schon ziemlich hochgekocht. Ich finde, es sieht aber wirklich verdammt geil aus. Wird es aber selber nicht tragen, weil es bei mir wahrscheinlich sehr dämlich aussieht.
Also ist ja tatsächlich gar nicht so weit weg vom klassischen Anzugstragen heutzutage. Deswegen kannst du damit, glaube ich, noch wegkommen, wenn du es irgendwie richtig machst. Denn. Aber ich kann mir auch vorstellen, wenn du nicht die Person dafür bist, sieht es halt auch komisch aus tatsächlich.
Aber, ich finde halt generell diese 20er-Jahre-Outfits finde ich immer nice. Deswegen immer, wenn irgendwie Partys sind mit so 20er-Jahre Vorgabe quasi, also mit so Kostümvorgabe, das finde ich immer cool, weil da kann man immer so Hosenträger anziehen und Fliege und also man ist trotzdem irgendwie schick, also deswegen, ich mag das generell gerne. Da finde ich das eine gute Wahl.
Ja. Ist nicht so ganz klassisch schick, finde ich. Das finde ich das Coole. Es hat auch so einen kleinen Pep drin.
Ist auch so ein bisschen diese Hutsache, ne? Ja. Also mit Hüten, Hüte sind eigentlich mega cool, aber kommst du halt auch nicht das immer stimmt. mit weg, so, also heutzutage im Alltag.
Das stimmt.
Das kannst du nicht immer bringen. So, also manchmal ja, und manchmal musst du auch einfach vielleicht das Selbstbewusstsein haben, das durchzuziehen, aber musst dich trotzdem auf dumme Sprüche gefasst machen.
Ja. Würde ich schon mitrechnen. Aber wenn ich immer auf der Party irgendwie mit Hut sehe, dann denke ich immer, mega cool. Respekt. So, nicht immer wäre jetzt kurz übertrieben, würde ich gerade sagen. Mir fällt gerade auch ein Negativbeispiel ein. Aber in den meisten Fällen würde ich sagen,
halt doch manchmal Idee. Auf den Hut an.
Ja. Ja.
Gut, dann haben wir schon mal die Fashion-Show von Filmpalaver geklärt. Eine von meinen Fragen ist auf dem Tisch. Und ich habe euch gefragt, welches Tierwesen aus einem Film würdet ihr sofort als Haustier aufnehmen?
Das war tatsächlich eine der wenigen Fragen, wo ich nicht lange überlegen musste. Also sofort was im Kopf hatte, dann nochmal nachgedacht habe, ob ich das auch wirklich nehmen will und dann aber einfach dabei geblieben bin, weil ich es einfach richtig cool finde. Und zwar würde ich sofort ohne Zahn aufnehmen.
Ah.
Aus Drachenzähmen leicht gemacht. Also einfach so einen kleinen, süßen Nachtschatten dazu haben. Das Vieh kann auch fliegen. Das heißt, das ist auch gut, weil hier streikt momentan alle 2 Wochen die Bahn. Hm. Und
nicht nur bei dir.
ja, also hier in Deutschland. Ja. Und dann schneit's hier dauernd, dann sind die Straßen zu. Also einfach so ein ohne Zahn. Kann ich den auch ein bisschen aktiv mit einbinden in meinen Alltag. Gut, klar, der ist vielleicht ein bisschen teurer, weil der muss halt ein bisschen mehr fressen. Aber ansonsten fände ich den schon als Haustier ziemlich nice. Auch einfach, der sieht einfach cool aus. Und dann ist der trotzdem noch so irgendwie cool drauf, ein bisschen neckisch, der will noch ein bisschen mit dir spielen.
Mhm.
Also wäre ich großer Fan.
Auf jeden Fall. Brauchst du aber ein bisschen Platz höher, so, ne?
Hast du? Ja, die Größe ist ein bisschen das Ding. Also so ein ohne Zahn in etwas kleiner wäre natürlich angenehmer. Da muss ich recht geben.
Aber groß genug, also dass der dich rumfliegen kann, ne?
Ja, also quasi so groß wie ich.
Aber dann kann er.
Der ist stark. Ist ein starker Drache.
Ja.
Starke Flugmuskulatur.
Selbstverständlich. Aber der hat auch diese also der verhält sich auch irgendwie wie eine Katze, finde ich, oder sowas. Oder zumindest wie ein Tier wirklich sich verhalten würde. Das haben sie gut gemacht in dem Film. Dass er so kleine, ich weiß nicht genau, was es ist, aber es ist irgendwie seine Mimik oder seine, wie er seinen Körper bewegt. Es hat etwas sehr Echtes, wie sich eine Katze oder sowas bewegen würde.
Oder ein Jaguar oder sowas, oder ein schwarzer Puma.
Auch mit den Ohren dann und so. Und das.
Ja, voll, ja, das stimmt.
Ich hätte es nicht erwartet, dass du Remy von Ratatouille nimmst. Habe ich mir hier mit Marcel mit einem Fragezeichen notiert, aber ist nicht geworden. Ich habe mehr Probleme bei der Frage gehabt und bin am Ende bei den kleinen Nifflern gelandet. Nifflern, also aus Tierwesen, fantastische Tierwesen, also muss ich jetzt nicht so lange hin überlegen. Aber ich finde, diese kleinen Niffler sind wirklich süß. Also es sind wirklich kleine, kuschelige Tiere. Ich glaube, das ist ziemlich cool. Und ja, man darf die nicht schlecht erziehen. Aber ich würde einfach sagen, ich als Muggel würde das viel, viel besser hinbekommen als diese Zaubererleute. Und dann wird er nicht einfach nur Blödsinn machen, sondern sehr gekonnt hin und wieder mir mal was zurecht klauen. Selbstverständlich nur von den oberreichen Leuten. Aber der Hauptpunkt ist, ich finde, diese Niffler sehen wirklich sehr süß aus. Die haben die cool umgesetzt.
Ich fand auch, bis heute ist das Coolste von den fantastischen Tierwesen, was die überhaupt da etabliert haben. Also als es noch in dieser Filmreihe um fantastische Tierwesen ging, also beim ersten Film, fand ich den Niffler, der war eigentlich immer der Homerun. Also war ja, glaube ich, auch das erste so, was quasi eingeführt wurde. Also die wussten schon, was sie da haben irgendwie. Und von da an haben sie es ja auch immer wieder benutzt. Das war schon ein sehr cooler Pick tatsächlich. Was auch praktisch ist beim Niffler, der hat doch diese unendliche Tasche, oder? Also der packt das doch immer in seinen Beutel und das ist doch sau viel. Also
unendlich weiß ich nicht, aber verdammt viel, ja. Vielleicht kann er auch so Sachen für dich rumtragen und so.
Genau.
Hat immer einen Schnaps für dich da.
Ich weiß, wie du deinen Niffler trainierst.
Boah, den Schnaps. Kannst du mal ganz kurz in die Bar da gehen?
Und ja, ein Bierchen. Ja, ich musste auch selber tatsächlich länger überlegen. War auch zuerst bei Fantastische Tierwesen, aber bin dann zu Der Goldene Kompass gegangen. Erinnert ihr euch an den Film, beziehungsweise an die Serie His Dark Materials?
Habe ich nicht geguckt.
Also die Sache ist nämlich, in dieser Welt hat jede Person einen Dämon, heißen die, glaube ich. Und das ist ein Tier, das deine Persönlichkeit spiegelt und das, mit dem du reden kannst tatsächlich und mit dem du quasi interagieren kannst, das aber ein bisschen anders drauf ist, aber dir halt so als Partner zur Seite steht. Und da gibt es wie heißt er nochmal? Lord Asriel, glaube ich. Und der hat einen Schneeleopard als Dämon quasi. Super cleveres Tier und der den immer begleitet quasi. Und mit dem der auch immer halt de facto diskutieren kann und sich mit dem austauschen kann. Und das ist natürlich schon so ein super cleverer Schneeleopard, mit dem man kommunizieren kann. Da habe ich gedacht so, ja komm, da hätte ich richtig Spaß dran. Würde mir richtig gut gefallen.
Aber der spiegelt die eigene Persönlichkeit?
Ja, oder der, also es ist so ein bisschen bisschen ambivalent, was das jetzt genau ist, aber es ist im Wesentlichen eine andere Kapselung von deiner Persönlichkeit. Also sind sehr ähnlich zu den Menschen, zu denen die gehören.
Also in dem Fall ein absoluter Wichser. Sorry. Aber ich habe mir gerade ein Bild von dem angeguckt, der sieht verdammt cool aus.
Ja, auf jeden Fall.
Das gefällt mir sehr gut.
Ja. Also man kann es, glaube ich, auch so sehen, dass die Persönlichkeit so ein bisschen ergänzt. So, also das, was du nicht hast, das hat das Tier okay. So ein bisschen. Also ist da auch so ein bisschen immer...
weil ich wollte schon sagen, wen hätte man lieber als Freund als ich selbst? Mein bester Freund wäre, wenn man mich ja verklonen könnte. Und ich könnte nur noch mit mir selber reden.
Ja, das war vielleicht unterbewusst. Da kann ich auch einen Podcast machen.
Mit wirklich guten Leuten mal endlich.
Da bist du uns endlich los.
Der stellt auch vernünftige Fragen.
Mit diesen mittelmäßigen Antworten, die wir immer geben.
Ich frage mich nicht, welches Outfit ich anziehen will.
Das Ding ist, egal welche Frage du ihm stellst, du kennst die Antwort ja.
Ja, die, also wenn ich das richtig in Erinnerung habe, es funktioniert das nicht so, dass die sich eine Gedankenwelt teilen. Also die sind schon eigene Wesen. So. Also.
Okay. Ja, okay. Ja. Ich stelle euch mal noch eine Frage.
Ja, mach das mal.
Und zwar wollte ich gerne von euch wissen, welcher Filmtitel passt am besten zum Film?
Ja, das ist wieder eine der Fragen, wo ich lange, lange überlegen musste und auch nur halb mit meiner Antwort zufrieden bin. Ich bin im Nachhinein mit Walk the Line gegangen. Also der gute alte Film mit Joaquin Phoenix ist natürlich eigentlich auch der Songtitel, daher... So, ja, ist es natürlich passend und relativ einfach gemacht, aber ich finde, Walk the Line ist so ein Statement oder ne, sie sich auf dem richtigen Pfad bewegen, alles richtig machen oder sowas, was den Film ganz cool beschreibt, weil er immer da mal wieder mit von abweicht. Und dann hatte ich nochmal nachgeguckt, eigentlich hatte er den Titel seiner alten Freundin, sag ich mal, gewidmet und gesagt, ja, hey, ich weiß, dass hier ganz viele Frauen nebenbei auf mich stehen und sowas, aber ich bleib hier auf dem rechten Pfad, I Walk the Line. Und hat er ja im Nachhinein nicht ganz so gemacht. Also es war vor, wie heißt sie, von Reese Witherspoon, die gespielte June Carter.
Tja, es ist...
Okay. Ist gar nicht mehr ganz da.
Es ist ein weites Feld.
Ja, ich fand auf jeden Fall, es ist ein sehr cooler Titel, sowohl vom Song als auch vom Film. Deshalb bin ich jetzt mit Walk the Line gegangen.
Mir fiel das auch super schwer, die Frage. Und dann habe ich im Endeffekt gedacht, welcher Titel beschreibt den Film einfach am besten, wo man den Titel hört und genau weiß, was ein Film es ist? Snakes on a Plane. ist doch an sich der beste Titel für einen Film, weil du brauchst nicht mehr als diesen Titel. Du weißt einfach sofort alles. Also
du brauchst nicht mal mehr den Film gucken.
Ja, genau.
Nein, eigentlich echt nicht.
Genau, ja. Du brauchst nicht mal mehr den Film gucken. Du weißt einfach, was Phase ist. Du erkennst, die Problemstellung ist da in vier Wörtern einfach schon gekapselt. Und deswegen finde ich Snakes on a Plane ist einfach der perfekte Filmtitel.
Du
Ich stelle mir den Film-Pitch bei der Produktionsfirma auch so vor, dass einfach nur ein Typ da steht und sagt so, Snakes on a Plane.
Verkauf. Money.
Ja.
Gefällt mir.
Ja, schön. Finde ich auch eine sehr gute Wahl. Ich bin auch ähnlich rangegangen. Ich habe mich auch gefragt, okay, welcher Titel beschreibt denn am besten das, was im Film dann tatsächlich auch passiert? Und ich bin am Ende gegangen mit dem Titel Systemsprenger. Und gesagt habe, okay, der Titel beschreibt eigentlich exakt, was passiert im Film. Es ist tatsächlich der Name für Kinder, die eben so nicht ins System passen. Also es ist auch der Eigenname von diesen Kindern, die einfach, ja, vom System irgendwie nicht gut aufgefangen werden und dieses System eben sprengen. Es ist trotzdem spannend, weil Systemsprenger ist erstmal, ist schon irgendwie ein Name, der so ins Auge springt. Und von daher fand ich den Namen perfekt gewählt. Ich hatte aber noch andere Sachen im Kescher, sowas wie Irreversible.
Habe ich auch drüber nachgedacht.
Wobei ich da finde, okay, das ist dann schon auch wieder ein bisschen, ja, nicht so direkt wahrnehmbar, was passiert da eigentlich. Und das Streben nach Glück hatte ich noch, weil ich das einfach schön fand mit den ganzen, ja, das trifft's halt auch auf den Punkt so, das Streben nach Glück. Und genau das ist, worum es halt in dem Film auch tatsächlich geht, so das Streben. Und es endet, gipfelt ja auch in diesem Moment der Glückseligkeit. Und deswegen fand ich das auch sehr passend. Aber für mich ist der Favorit trotzdem Systemsprenger.
Das finde ich sehr klug durchdacht. Hast du das schon im Kopf, als du die Frage rausgehauen hast, oder?
Hatte ich nicht. Oh. Ich stelle immer erst die Frage und mache mir dann Gedanken darüber. Okay.
Ich hatte zwischenzeitlich noch den Gedanken, es gibt ja auch so ein paar Filmtitel, die tatsächlich dem Film eine zusätzliche Ebene geben. Also ich habe da insbesondere an Only God Forgives gedacht. Du kannst den Film nämlich besser verstehen, wenn du den Titel dir vor Augen hältst. Also wenn du den Film sehen würdest und du kennst den Titel nicht, ist der schwieriger zu verstehen, als wenn du den Titel von dem Film kennst.
Und also ergänzend so.
Genau. Das gibt dem Film fast schon eine Erklärung tatsächlich, dieser Titel. Aber dann bin ich mit Snakes on a Plane gegangen.
Ich muss sagen, ich finde Snakes on a Plane fantastisch. Also wirklich. So, die nächste knifflige Frage. Es gab ja den Barbie-Film, es gab mal die Lego-Movies und so. Was ist ein weiteres Spielzeug, das sich eurer Meinung nach gut verfilmen lassen könnte?
Boah, ey, da hast du mir eine Frage gestellt. Ey.
Auch ich mir selber.
Ja.
Hatte ich auch keine Antwort.
Also, ich bin da natürlich so dran gegangen, dass ich meine Spielzeuge aus der Kindheit durchgegangen bin im Kopf. Und irgendwie bin ich dann hängen geblieben auf dieser typischen Fisher-Price-Ritterburg. Kennt ihr die? Mit den schwarzen Rittern und mit den roten Rittern. Und dann ist da noch so eine riesen Kanone über dem Eingangstor. Ich werde ein Bild einblenden. Diese Ritterburg hatte irgendwie jeder zweite oder jede dritte. Und dann ist natürlich die Sache, das ist einfach nur eine Ritterburg. Da musst du natürlich noch ein bisschen Story drumherum irgendwie weben. Aber mich hat immer interessiert, warum diese Ritterburg eine riesen Kanone hatte. Das war wirklich so richtig fett und hat so riesige Steindinger geschossen. Und ich habe damals schon gedacht, irgendwie ist das so ein bisschen out of concept. Also, naja, vielleicht war es auch ein Katapult, aber ich glaube, es war eine Kanone tatsächlich. Also die Ritterburg von Fisher-Price, gib mir Ritterfilm, das ist meistens, da kann ich meistens was mit anfangen.
Okay.
Ja, also ich finde gut, dass du dir auch noch überlegt hast, worum die Geschichte gehen könnte, weil da kann ich schon mal spoilern, das habe ich auf jeden Fall nicht getan. Ich hatte erst so die naheliegenden Gedanken, sowas wie Matchbox-Autos und so, dachte ich mir, ja, wer braucht schon den 20.000. Rennauto-Film? Mhm. Dann dachte ich kurz an Knete, dann dachte ich, es gibt auch schon super viel in dieser Knetoptik Menschen und sowas, ja, die so miteinander interagieren. Und dann kam ich natürlich auf das, ja, nächstliegende, was danach kommt, Flummis. Ich habe keine Ahnung, worum es gehen könnte. Vielleicht um die Gedankengänge, die Flummis so haben, wenn sie völlig durch den Raum gefetzt werden. Aber ich dachte einfach als Kind, ich hatte so viel Spaß mit Flummis. Ich weiß, kann gar nicht genau sagen, warum, aber einfach, weil die so fetzen können, wenn du die irgendwo an eine Wand klopfst oder so. Und gut, wir haben auch noch ein bisschen eine private Vorgeschichte mit Flummis vielleicht. Ich sag nur mal, Qualle! Von daher, das hat vielleicht ein bisschen dazu beigetragen, dass wir auch mit Flummis ein bisschen interagiert haben. Vor so 12 bis 13 Jahren. Da gab es mal so eine heiße Flummi-Phase. Mhm. Jedenfalls würde ich gerne irgendwie einen Film mit Flummis sehen. Gibt's nicht. Storyline bin ich offen für Vorschläge, Kommentare. Über was könnte mein Flummi-Film gehen?
Gibt's nicht. Blobber?
Nee. Der Flubber gibt's.
Flubber.
Aber das ist nicht ganz ein Flummi. Es ist Flummi-artig, aber
ja, geht in die Richtung.
Flummis? Also ist das noch ein Ding in der heutzutage bei den Kindern?
Ich hoffe, dass es noch ein Ding ist.
Also ich muss sagen, würdest du mir jetzt so einen Flummi geben? Am geilsten waren irgendwann diese fetten Outdoor-Flummis, die du dann so auf die Straße
werfst. Oh ja. Rennst.
Ich würde sofort rausgehen, den Podcast abbrechen und mit dem Flummi spielen.
Aber wann habt ihr das letzte Mal einen Flummi gesehen?
Ja, das deshalb. Ich habe auch drüber nachgedacht und dachte mir so, ich hätte so Bock, jetzt hier drin so einen kleinen Flummi wirklich komplett rumzufetzen. Warum? Und wo du es gerade sagst, diese dicken Flummis, die sind auch so hoch gesprungen. Also die hatten so eine enorm absurde Sprungkraft halt auch einfach. Also ihr merkt schon, die Begeisterung ist da. Ja.
Der Flummi-Film.
Ja, der Flummi-Film.
Ja, ich würde mir angucken, wenn ich noch nicht weiß, was passiert.
Aber das weißt du bei einem Flummi ja auch nicht.
Nee.
Das macht es ja genau aus.
Ziemlich sicher, dass er hüpft.
Ja. Aber da könntest du so richtig schön als so kleines Merchandise-Geschenk so für jeden Filmgast so einen kleinen Flummi mitgeben. Oder sowas.
Ja.
Wie es damals beim Pokémon-Film die Pokémon-Karte gab.
Ja.
Gab's das?
So ist es. Ja, Mewtwo war das.
Echt?
Ja, ich glaube, es war keine legitime Karte im Endeffekt. Also durftest du nicht benutzen in dem Pokémon-Spiel. Aber es gab immer so eine Mewtwo-Karte für den Pokémon-Film.
Ach, krass.
Ja, ja.
Ja, 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 ja,
ja, ja. Jeder draußen werdet euch erinnern.
Oder hat das doch. Ja. Ja, ich habe mir selber ein bisschen ins Bein geschossen mit der Frage. Vor allem bin ich dann wirklich viel Spielzeug durchgegangen. Und dann ist mir aufgefallen, es gibt ja zum Beispiel auch schon, es gibt ja zu allem Möglichen schon was. Das war mir beim Fragestellen noch nicht so bewusst. Es gibt ja auch Toy Story oder der Indianer im Küchenschrank und sowas. Also irgendwie ist alles schon da.
Der Indianer im Küchenschrank? Darf ich Küchenschrank. Kurz
noch? Ja. Was ist das? Das ist so ein Kinderfilm überraschenderweise, wo irgend so ein Junge hat so kleines Spielzeug und wenn er die in den Küchenschrank packt, also so ein kleines Schränkchen, und dann über Nacht da drin lässt oder sowas, dann werden die lebendig. Und dann laufen da so ein paar Indianer rum und dann hat er aber auch so ein paar von Soldaten und sowas.
Klingt wie Toy Story.
Ja, aber es ist sehr viel älter, oder nicht sehr viel älter, aber irgendwann, glaube ich, aus den 90er, 80ern. Und den fand ich früher richtig, richtig cool. Mhm. Und ich find's lustig, dass du diese Ritterburg, ich hatte nicht diese Ritterburg, aber ich weiß, bei meiner Oma gab's so eine fette Ritterburg, die war richtig cool. Und dann hatten wir an Figuren so kleine Soldaten, wir hatten irgendwelche überdimensional großen Pferde, weil die von was anderem waren, wir hatten Indianer, wir hatten Cowboys. Es war so ein komplett weirdes Sammelsurium an Spielzeug. Und da habe ich mir gedacht, ja, das möchte ich eigentlich in einem Film haben. Ich möchte Lego-Häuser haben, Duplo-Tiere, weiß ich nicht, ein Düsenjet, alles, was so eigentlich gar nicht so vom Franchise, sag ich mal, zusammenpasst. Und wie würde ich dann den Film aufbauen, weiß ich nicht, aber ich würde dieses, warte, doch, ich habe mir zumindest was überlegt, ich würde immer dieses Spielzeug irgendwelchen Kindern vorsetzen und diese Kinder dann mit diesem Spielzeug spielen lassen. Und die erfinden ja die abstrusesten Geschichten und sowas. Und ich finde das zum Teil richtig arschlustig, so Kindern bei so Spielzeugsachen zuzugucken, was die da für Stories, die überhaupt nicht in die reale Welt passend machen. Und ich glaube, wenn man da genug sammelt und da mal einfach, weiß ich nicht, so 100 Kiddies irgendwie mal so nach und nach zuguckt, kriegt man eine richtig geile, wenn auch absurd dämliche Story zusammen.
Man könnte auch daraus nicht eine Story bauen, sondern du machst daraus wirklich so eine Short-Story-Compilation. Quasi, was hat Kind A daraus gemacht und was macht Kind B aus exakt demselben Material? Weil du gibst ja beiden dasselbe Spielzeug rein, was ja völlig random ist. Und dann quasi, um zu sehen, wie kreativ die jeweils damit umgehen, weil da wahrscheinlich halt völlig unterschiedliche Sachen bei rauskommen. Und dann hast du da so 5 verschiedene Short Stories, immer mit demselben Material, aber komplett unterschiedliche Geschichten.
Wahrscheinlich, ja. Und wenn du da so eine Dino-Figur hast, dann gewinnt die immer und zerfetzt am Ende alle. Das ist immer die Endstory, weiß ich nicht. Kleine Überleitung.
Das ist eigentlich super interessant, ne? dass Kinder fast oder immer dazu neigen, dass, also ist ja, war ja bei uns auch so oder so, dass man aus diesen Figuren direkt eine Geschichte macht. Also direkt so eine, man hat irgendwelche 3 Figuren, die nicht zusammenpassen und so, wie könnten die jetzt in einer Geschichte irgendwie zusammen? Also vielleicht bist du da was auf der Spur, Tobi.
Vielleicht sind wir immer, wie immer, irgendwas hier auf der Spur, ja.
Aber wir kommen nie an.
Aber
wir finden es nicht.
Ich kann auch sagen, der Niklas war auf jeden Fall der Überleitung gerade nicht auf
der Spur. Nee, der Überleitung mit den Dinosauriern, die ich dir extra vorgeworfen habe, warst du nicht auf der Spur.
Ach so, nee, ich wollte auch eine andere Frage stellen.
Ach so, schade.
Aber gut, jetzt, wenn wir einmal den Dinosauriern auf der Spur sind, dann hat mich interessiert. Wenn ihr die Möglichkeit hättet, einen Jurassic Park zu erschaffen, technologisch, finanziell, genetisch, würdet ihr es tun und wie würde es aussehen?
Ja, über die Frage habe ich mir kurz Gedanken gemacht und dann habe ich mir was aufgeschrieben. Auf keinen Fall bist du bescheuert. Also, wer Jurassic Park geschaut hat, der müsste eigentlich wissen, dass Gott spielen nicht die beste Variante ist, um irgendwie mit der Natur umzugehen. Deswegen bin ich der absoluten Ansicht, diese Macht sollte man nicht verwenden, um Dinosaurier wieder zum Leben zu erwecken, wenn man sie hätte. Weil das kann nur Unglück bringen. Also ich sehe nicht, was das für einen Vorteil hat gegenüber einer Ausstellung. Klar, du siehst die Tiere lebend, aber die sind halt einfach schon sehr existenzbedrohend für den Menschen. Und von daher würde ich das auf gar keinen Fall machen. Ich meine, wie oft selbst heute noch teilweise irgendwelche Tiere mal ausbrechen und dann hörst du irgendwie, ja, der Löwe so und so, der läuft jetzt kurz durch Berlin, durch die Innenstadt. Bitte bleiben Sie mal kurz drin, wir müssen den wieder einfangen. Und okay, bei so einem Löwen, ja, aber das passiert, ja. Aber das passiert schon. Und dann denke ich mir, okay, das ist auch schon ein Löwe, der sollte auch schon nicht ausbrechen. Und wenn ich dann denke, so ein T-Rex, der läuft durch die Innenstadt, weiß ich nicht. Gut, könnte man vielleicht bekämpfen, aber also ich bin von dieser Idee nicht angetan. Das war eine langweilige Antwort, weil ich könnte natürlich jetzt auch ausbauen, wie ich meinen Park da gestalten würde. Aber ich würde einfach gar keinen Park gestalten.
Interessant. Ich habe genau das Gleiche gedacht, etwa 3 Sekunden lang. Und dann hat mein Gehirn aber gesagt, sowas von ja dabei. Ich finde Dinosaurier einfach viel zu cool, um diese tolle Idee nicht zu verwirklichen. Und klar, also ich mag Dinosaurier. Ich hatte früher diese Dino-Bücher und ich finde das einfach zu spannend. Und deshalb, ja, ich würde das machen, ich würde alles Moralische wegwerfen und ganz klar den Dinosaurierpark machen. Ich habe ja alle finanziellen Mittel und sowas, das heißt, ich kann ja das zumindest noch in eine gute Richtung bringen. Klar gibt es diese Chaos-Theorie, die auch bei Jurassic Park besprochen wird und das wird nicht klappen, ich würde es trotzdem versuchen. Dafür finde ich Dinos zu toll. Und ich finde den Ansatz von Jurassic Park eigentlich erstmal ganz solide, so eine Insel zu nehmen. So eine Insel im Nirgendwo.
Jurassic World ist das so.
Nee, der Jurassic Park ist auch
eine Insel. Jurassic Park auch.
Das ist auch eine Insel. Nubla oder wie auch immer das heißt.
Du hast komplett recht.
Eine Insel. Also ich hätte gerne, ich habe ja dann das Finanzielle, hat Niklas gesagt, hätte ich. Das heißt, ich würde so ein riesen Insel-Ding bis Kontinent-Ding nehmen. Ich stelle mir da etwas in Australien-Größe vor, ja. Das ist sehr enorm. Okay. Keine Flugsaurier, keine Wassersaurier, also damit die wirklich nur komplett da bleiben können und es nicht zu diesen Katastrophen in dem Sinne kommen kann. Auch alles gut geschützt, dass da natürlich auch keine blöden Idioten auf falsche Ideen kommen können. Und ich würde das aber einfach so für sich lassen. Das wäre einfach da. Da kann man vielleicht mal mit einer Drohne drüber fliegen und so ein bisschen was gucken und sowas. Aber sonst ist das einfach die Welt für sich. Also gar nicht mit Besucherinnen und Besuchern. Es ist einfach so für sich da. Und ich finde es einfach aus dem Grund spannend. Man hätte wirklich einfach so ein altes geschichtliches Ding einfach nochmal irgendwo auf der Welt platziert. Für sich, ohne dass da schlimme Interaktionen sind. Und fände das unfassbar spannend.
Ja, also wenn du da der Evolution auch noch ihren freien Lauf lässt, das kann ja nur schief gehen, Tobi.
Ja, sorry, der Mensch ist jetzt auch nicht so gut für die Welt. Geht auch
schief. Ja, okay, das ist wahr, das ist ein berechtigter Punkt. Aber man gibt halt den Dinosauriern, die ausgestorben sind, wirklich eine existenzielle Grundlage, um ihre Vorherrschaft wieder zu erringen. Weiß ich nicht.
Ja, aber die wohnen ja alle da zusammen. Das heißt, ich habe da auch keine Käfige, in denen die einzeln sind. Die machen wirklich alle
genau ihr Ding.
Und ich glaube, dann spielt sich da irgendwann so ein schönes Gleichgewicht ein. Ich glaube nicht, dass die Dinosaurier auf einmal, dass ein T-Rex wahnsinnig intelligent wird von jetzt auf gleich und mit seinen kleinen Ärmchen da die Weltherrschaft an sich reißt. Niklas, jetzt bin ich sehr gespannt auf deine Antwort.
Ja, tatsächlich, also ich hätte die Frage vielleicht ein bisschen anders formulieren sollen, weil mein Gedanke war ein bisschen weiter gefasst. Also es ging mir generell darum, wenn ihr sowas Genetisches einfach so machen könntet, nicht nur unbedingt auf Dinosaurier beschränkt. Denn ich finde zwar Dinos auch cool, aber was ich auch cool finde, sind Säbelzahntiger. Und ich hätte nämlich gerne... okay. Ich hätte nämlich gerne das sogenannte, wie heißt das? Pleistozän, so heißt die Ära.
Ja.
Oder das Äon.
Das Zeitalter.
Klar. Das Zeitalter, in dem die... Mammuts gelebt haben, in dem die Säbelzahntiger gelebt haben und unter anderem auch der sogenannte Riesenhirsch, der den Fachbegriff hat, Megalozeros. Und als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, so, wieso nehme ich mir nicht einfach so ein Gebiet in Sibirien oder, sage ich mal, irgendwo wo weit und breit keine Menschen sind, ja, so ein bisschen zurückgezogen, finde ich ein bisschen kälter. Und da ziehe ich meinen Jurassic Park auf, der aber eher so näher an der Menschheit zwar dran ist, aber trotzdem schon ausgestorben. Wo dann die Mammuts und die Säbelzahntiger leben und die Riesenhirsche. und die ein oder anderen ausgestorbenen Großtiere, die es da noch so gibt. Weil sowas gab es in den Jurassic Parks noch nicht. Und das sind einfach so coole Tiere, die hätte ich eigentlich gerne wieder auf dem Planeten. Ich würde das auch komplett in Ruhe lassen. Mir würde es einfach reichen, dass ich weiß, das gibt's da hinten. Und wenn dann auf einmal in den Nachrichten irgendwie kommt, dass irgendwie ein Säbelzahntiger aufgetaucht ist irgendwo, würde ich sagen, ja. Das ist kein Zufall, Leute. Das ist mein Jurassic Park. Ja, irgendwo in Sibirien mit den Mammuts.
Ja, finde ich auch schön.
Ja.
Ja.
Finde ich auch nett. Wäre ich auch offener gegenüber als bei den Dinosauriern, muss ich sagen.
Ja, weil im Notfall kann man die wieder ausrotten, ne? So,
also, gefühlt ja. Also,
ah, die Dinos auch.
Ja.
Also wenn du es drauf
ja, anlegst. Ja, wahrscheinlich schon. Naja. Also, folgende Frage. ich wollte von euch wissen, was würdet ihr gerne an der deutschen Filmbranche verändern beziehungsweise spezifischer verbessern?
Ja, ich bin schon ehrlich gesagt davon ausgegangen, dass wir nichts verändern zum Schlechten hin und es tendenziell verbessern wollen, so wie die deutsche Filmbranche ist. Die haben ja hin und wieder, gibt's ja mal ein paar wirklich Highlights da, aber insgesamt ist mir das immer zu viel, entweder Zweiter Weltkrieg wieder, der ganze Kram, oder es ist immer irgendwie eine wirklich schlechte Komödie. Ich habe das Gefühl, das macht irgendwie 90% der Filmbranche in Deutschland aus. Und ich würde anpacken an der Förderung. Also ich weiß nicht, irgendwie werden die ganzen Filme ja auch immer nochmal extra gefördert. Und da werden ja dann auch Entscheidungen getroffen zu sagen, ja, hier der eine Film lief gut, wir reproduzieren das und machen den gleichen Bums nochmal. Und da würde ich gern entweder einfach mal das ganze Gremium austauschen oder so eine Art, ja so ein Stipendium oder sowas. Wo irgendwie von ganz vielen Leuten irgendwie Geld reingezahlt wird und dann wird das mal an vielleicht ein bisschen charakteristisch tollere Filme vergeben oder tollere Filmideen. Sprich, dass man nicht immer nur noch den wirtschaftlichen Part im Hintergrund hat, sondern dass man da nochmal so ein paar andere Schlüsselfaktoren reinbringt, wie Kreativität und, weiß ich nicht, dass das einfach mal ein bisschen weggeht von diesem Standardwust. Ich weiß nicht, ob das ganz deine Frage beantwortet, aber ich das...
Ja, doch, doch. Ah. Doch, doch, auf jeden Fall.
Ja, das wär's bei mir.
Also, tatsächlich hast du mir quasi die Antwort 1:1 aus dem Mund genommen. Also ich habe da, kann da auch nichts viel zu ergänzen, auch weil man steckt ja nicht so tief drin. Ne? Also man weiß halt, was am Ende dabei rauskommt so und die Probleme, die du angesprochen hast, sehe ich auch. Und ich fände es halt super cool, wenn das ein bisschen mehr wäre wie in Frankreich oder wie in Südkorea, dass so Regisseure, die wirklich mutige Projekte haben, dann auch mal tatsächlich das Geld bekommen, um mal was richtig Verrücktes umzusetzen und dann einfach mal schauen, was dabei rauskommt. Viel ist mir viel lieber als 7 Til Schweiger-Filme oder die 27. Dokumentation über den Zweiten Weltkrieg. Dann lieber mal, vielleicht auch wenn es dann daneben geht oder sowas, aber etwas, was mutig ist, was neu ist, was innovativ ist. Und ich denke, da sind wir auch alle auf einer Seite. So.
Ja, also ich kann das nur unterschreiben. Es ist nicht so, als hätte ich da was völlig anderes geschrieben, sondern ich habe auch, das Erste, was ich aufgeschrieben habe, war mehr Mut, 3 Ausrufezeichen. Und dann habe ich das nochmal spezifiziert auf, okay, es braucht neue Projekte, neue Schauspieler und mit neue Projekte, also halt, weil es werden immer dieselben halt auch aufgenommen. Ne? Ich meine, das hat Hollywood natürlich auch, da sind auch die bekannten Gesichter, die dann immer wieder mitspielen. Aber ja, also, naja, neue Genres habe ich noch als wichtigen Punkt, weil ich genau derselben Meinung war wie ihr. Es gibt Comedy, dann gibt's das Historiendrama oder Zweiter Weltkriegsfilm oder ne. Und dann gibt's noch die Krimi-Filme, so Tatort und die ganzen Serien und Soko. Klar, das sind nicht immer Filme, aber die haben ja teilweise auch Filmlänge, also sind schon im Filmformat. Und da braucht man einfach mal mehr Mut für neue Genres und deswegen einfach mal Leuten Geld in die Hand geben, die mal was ausprobieren. Und wir sehen ja auch, dass die Projekte dann teilweise auch wirklich erfolgreich sind. Also wie jetzt mal so eine Serie wie Dark oder sowas, ja. Das funktioniert ja und das macht ja dann auch Mut und dann hat man auch immer wieder Hoffnung. Aber es sind halt immer nur, wie du am Anfang meintest, Tobi, so kleine Highlights. Und davon hätte ich einfach gerne viel, viel, viel mehr. Und dass da, ich finde einen guten Ansatz zu sagen, man nimmt Geld aus der Förderung für diese ganzen Comedy-Filme und so weiter und ja, schichtet das mal ein bisschen um und gibt mal Leuten halt eine Chance, die eben mal eine kreativere Idee haben. Also bin da voll bei dem, was ihr gesagt habt. Es fehlt da einfach oft bei den Leuten, die das Geld haben, der Mut, das Geld mal dafür in die Hand zu nehmen. Die sehen eben immer wieder, nee, wir müssen das Geld wieder reinkriegen. Und das machen wir am sichersten, wenn wir das und das machen. Mhm. Und das bremst die ganze Branche dann einfach total aus.
Ja, das ist leider wahr. So, meine nächste Frage an euch ist etwas Persönliches. Auf welchen Filmstar hattet ihr, als ihr jung wart, euren ersten Crush?
Ich bin da super gespannt auf eure Antworten. Ich musste tatsächlich ein bisschen überlegen, aber dann kam es dann doch recht eindeutig. Das war Catherine Zeta-Jones. Und zwar insbesondere aus Die Maske des Saw. Habt ihr den Film gesehen? Mit,
ja.
Ja, mit, wie heißt er hier? Banderas. Antonio Banderas.
Genau, der Antonio.
Und da gibt es so ein Fechtduell, sag ich mal.
Ja, ja, im Stall.
Im Stall, ja, ja. Und die Szene hat auf jeden Fall was mit mir gemacht. Und dann gab es auch noch die Filme von ihr, hier Verlockende Falle mit Sean Connery. Und Ocean's 12 auch, wo sie die Freundin von Brad Pitt spielt. Das war alles so der Zeitraum, also so Ende 90er, Anfang 2000er. Mhm. Also Catherine Zeta-Jones, ja. Mhm. Also,
ja. Finde ich eine gute Antwort. Hatte ich, glaube ich, hatte die damals zu dem Zeitpunkt noch nicht so auf dem Schirm. Und ich habe damals auch nicht Zorro gesehen, aber ich verstehe, dass es gerade in dem Alter was mit dir gemacht hat. aber meine Antwort ist tatsächlich, da war ich so, ja, also halt, ne? 10, 11, 12 ungefähr, würde ich sagen. Und hatte die Bücher der Reihe, die es bis dahin gab, gelesen. Und für mich ist es wahrscheinlich jetzt kein besonders ausgefallener Pick, aber es war ganz klar Emma Watson, als ich so 10, 11, 12 war. Durch die Rolle Hermine Granger, die jetzt halt immer so ein bisschen sympathisch war, aber sie hatte halt ja so ein paar Augenblicke, wo sie auch entsprechend so hervorgeputzt wurde, so zum Ball und sowas. Und da hatte ich schon einen kleinen Crush, muss ich sagen.
Ich glaube, es hatten unfassbar viele auch.
Ja, ich glaube, da war ich jetzt kein... Also da war ich nicht besonders mit meiner Wahl. Da finde ich deine Wahl schon ein bisschen spezieller, Niklas. Finde ich ein bisschen interessanter eigentlich schon. Aber ich muss ja ehrlich antworten und es war so. Also von daher, das ist meine ehrliche Antwort. Und da musste ich auch nicht lange überlegen, weil das wusste ich, dass das damals auf jeden Fall so war.
meine ehrliche Antwort ist auch, der 10-jährige Tobi war im Kino und hat Der Schule des Manitou geguckt. Und deshalb, wir hatten das Thema letztens, deshalb kam mir das. Und es ist die gute Uschi gewesen. Ich finde es so geil, dass sie auch Uschi heißt. Irgendwie ist es die Uschi aus Schule des Manitou, gespielt von Marie Bäumer. Ja, hat damals auch was mit mir gemacht.
Aber hat die noch, hast du die in irgendeinem anderen Film noch gesehen?
Keine Ahnung. Also es war jetzt ja auch kein Langzeit-Crush.
Nee, aber...
Das war, ja.
Ja.
Okay.
Das ging schnell.
Das ging schnell vorbei. Da kam die nächste und nächste. Also,
ja. Ach, ja. Aber war tatsächlich eine Frage, wo ich dachte, ja, ein bisschen überlegen musste ich, aber dann war die Antwort recht eindeutig. Ja. Gut, dann habe ich noch eine, tatsächlich. Und zwar habe ich euch gefragt, was war das beste ungeplante Sequel, das ihr je gesehen habt?
Ja, Niklas, also da hast du mich völlig auf den falschen Fuß erwischt, weil ich wusste erstmal gar nicht, okay, welche Filme waren denn als Trilogie geplant oder als, also wo war denn geplant, dass noch was hinterherkommt und wo nicht. Und ich bin am Ende nicht so ganz schlau draus geworden und ich bin auch mit meiner Antwort nicht richtig zufrieden. Ich habe im Endeffekt genommen, weil bei ganz vielen Filmen, die ich im Kopf hatte, dachte ich, ja, ich glaube, die waren schon so angelegt, dass das auch noch Teil 2 gibt. Mhm. Deswegen war ich echt aufgeschmissen. Ich habe mich jetzt entschieden für König der Löwen 2. Und es kann sein, dass das auch schon so angelegt war. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ich dachte, dass es dann nur den ersten gab. Der war so erfolgreich, dass sie dann gesagt haben, okay, die Geschichte können wir gut fortsetzen. Und ich finde den, der ist nicht so gut wie der erste, aber ich finde den immer noch solide. Der hat eine solide Geschichte. Da geht's noch mal ein bisschen um halt. Also da wird ja auch an den ersten angeknüpft und ich finde auch inhaltlich logisch angeknüpft. Es gibt so ein neues Drama, so ein bisschen diese Geschichte zwischen den beiden Familien, die sich so bekriegen und so ein bisschen Romeo und Julia Geschichte im Prinzip zwischen den beiden Löwenkindern. Und ich finde, das war immer noch ein solider Film und deswegen habe ich König der Löwen 2 genommen. Mhm.
Ja, ich habe was genommen, wo ich mir fast zu 90% sicher bin, dass es deine Antwort ist, Niklas, wie ich dich kenne. Deshalb habe ich noch ein Backup, aber ich muss ja starten, deshalb nehme ich Blade Runner 2049. Ganz, ganz klare Antwort. Der alte Blade Runner ist ein ziemlich cooler Film, der hat mir Bock gemacht, aber ich muss sagen, ich habe den so spät geguckt, dass mir... Ja, ich bin da nicht so Fanvibe-mäßig reingegangen, wie viele Leute, die den geguckt haben, wahrscheinlich als der rauskam. Ich finde den immer noch super spannend von der Storyline und sowas, aber der ist ein bisschen natürlich jetzt gealtert. Und dann kommt Denis Villeneuve einfach raus und macht einen Blade Runner 2049, einer der geilsten Filme der letzten Jahre, der so cool ist, so cool angeknüpft ist und ja, eigentlich für mir eine nahezu volle Wertung bekommt. Deshalb Blade Runner 2049.
Ist natürlich die richtige Antwort, Tobi. Steht tatsächlich als Antwort hier bei mir. Aber weil ich mir schon dachte, dass das eventuell der ein oder andere schon haben könnte, habe ich Logan genommen. Und das war auch kein geplantes Sequel von der Wolverine-Reihe oder sowas, sondern wurde dann einfach irgendwann drangehängt. Und Logan ist von daher so besonders, finde ich, weil man hätte da more of the same machen können, ist dann einen anderen Weg gegangen und dann ist es richtig gut geworden. Und das fand ich da ist ein seltenes Beispiel dafür, wo ein Sequel quasi von einer schon etablierten Reihe oder zumindest in einem Franchise viel besser geworden ist, als ich dachte. Und wo ich wirklich jetzt glaube, das ist wahrscheinlich der beste X-Men-Film tatsächlich.
Nicht bei dem.
Deswegen sage ich, Logan ist das beste Sequel.
Finde ich auch eine gute Antwort, aber ich finde auch, Tobi, beziehungsweise ihr beide habt völlig recht, ich hätte Blade Runner 2049 tatsächlich einfach nicht auf dem Schirm. Aber wäre mir der eingefallen, hätte ich mit Sicherheit den genommen. Mhm. Also,
und finde das auch die beste Antwort. Wenn man weg von Filmen geht, hätte man noch da wären wir bei Prequel gewesen. Ich hätte hier noch House of the Dragon in Klammer geschrieben, aber das wäre falsch gewesen. Deshalb gut, dass ich die richtige Antwort gewählt habe.
Ich bin, glaube ich, dran, ne, mit der letzten Frage. Also mit der letzten Frage von mir. Dann kommt noch eine von dir, Tobi, nee, glaube ich.
Du hast die letzte.
Ach, das ist die allerletzte. Doch, die letzte. Sorry. Ja, kurz die Übersicht verloren. Und zwar wollte ich abschließend von euch wissen, welcher Oscar-Gewinn war eurer Meinung nach in den letzten Jahren unverdient?
Ja, finde ich immer schwierig zu sagen, wann Oscar wirklich unverdient ist, weil meistens sind die ja schon verdient, aber im Vergleich zu dem Rest. Es gibt aber was ich jetzt rausgefunden habe, und zwar muss ich sagen, dass 2021er Jahr war insgesamt, finde ich, ein etwas schwächeres Filmjahr. Und da hat Nomadland einen Oscar bekommen. Und nicht nur Nomadland für den besten Film, Regie und Hauptdarstellerin. Frances McDormand ist der Hammer und die spielt das auch toll. Aber ich finde, dass der insgesamt 3 Oscars verdient hat, während The Father parallel nicht den besten Film bekommen hat, der für mich der beste Film des Jahres war. Leicht unverdient.
Das ist eine gute Antwort.
Ich muss sagen, ich hatte zuerst hier stehen Frances McDormand Nomadland, weil ich auch fand, im Vergleich halt, ich finde völlig zu Recht hat sie den für 3 Billboards Outside Ebbing, Missouri bekommen. Und ich glaube, sie hätte davor schon mal einen bekommen. Ich glaube, das war schon ihr dritter Oscar dann sogar. Ich glaube, Fargo oder so. Auf jeden Fall fand ich auch für Nomadland verhältnismäßig nicht so gut. Deswegen kann ich den Pick nachvollziehen. Ich habe mich dann nochmal umentschieden, aber ich war auf derselben Fährte unterwegs, sagen wir es mal so.
Tatsächlich, ich musste ja auch nochmal die ganzen Oscar-Gewinner durchgehen von den letzten Jahren. Und wo ich dann hängen geblieben bin, ist auch eher sowas, das unverdient ist auch wieder so eine, naja. Also ich will hier keinen dafür quasi schämen, dass er einen Oscar bekommen hat. Hat er auch in irgendeiner Art und Weise verdient. Aber 2018 hat den Oscar für den besten Film Shape of Water bekommen.
Ah, okay.
Aber Marcel hat anscheinend die gleiche Antwort.
Ja, ist richtig.
Und da muss man schon sagen, in dem Jahr waren bessere Filme. Ich mochte Shape of Water, also ich mag den Film tatsächlich, ich mag auch Guillermo del Toro an sich, aber es war in dem Jahr einfach nicht der beste Film, weil es gibt zum Beispiel, also gleiches Jahr, Call Me By Your Name, Dunkirk, Lady Bird, Der seidene Faden, 3 Billboards Outside Ebbing, Missouri war auch das Jahr. Also das war ein verdammt starkes Kinojahr und ich fand Shape of Water fühlte sich fast so an wie so ein Kompromiss, weil es so viele starke Filme gab, dass sie so einen aus der zweiten Rang genommen haben, weil die jetzt keinen von den anderen Filmen noch einen Oscar reinprügeln wollten. Nein, also ist auch ein toller Film, aber da war eigentlich die Konkurrenz stärker, meiner Meinung nach.
Ja, da kann ich jetzt nicht mehr viel zu sagen, weil ich kam genau zur selben Konklusion. Ich bin auch die letzten Jahre durchgegangen und für mich war es dann doch relativ eindeutig auch Shape of Water, weil ich auch finde, ja, ist schon kein schlechter Film. Deswegen ist die Frage natürlich mit unverdient auch sehr hart formuliert. Klar haben die alle irgendwie den Oscar auch verdient, aber ich finde, ihr habt die schon richtig interpretiert, also unverdient im Sinne von, was noch da gewesen wäre an Potenzial. Und ich hatte mir hier auch die Liste aufgeschrieben, die ist wird schon vorgelesen, was da noch als Konkurrenz mit im Rennen war und dachte mir auch, nee, da war schon viel dabei, wo ich sagen würde, jetzt auch rückblickend, aber auch damals schon, das hätte ihn meiner Ansicht nach mehr verdient gehabt. Deswegen finde ich das eine sehr gute Antwort, Niklas.
Ich finde deine Antwort auch sehr gut, Marcel.
Oh, danke, das freut mich.
Ist meine okay?
Deine ist okay.
Ah, ja, deine ist okay. Ja.
Schön. Gut. Dann sind wir tatsächlich relativ schnell gefühlt mit unseren neuen Fragen durchgerusht.
Ja,
aber vielleicht war es auch gar nicht so.
Wir haben uns auch ein bisschen verquatscht, so hier und da, oder?
Vielleicht.
Also, ja, auch, ich glaube, so eine knappe Dreiviertelstunde war das, glaube ich, schon auch wieder. Das unterschätzt man.
Ah, hat mir aber wieder sehr viel Freude bereitet. Und ich sage mal, dann sehen wir uns im nächsten Podcast. Und
Rap. Ich fürchte, ja. Rap.